Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host in dieser Sendung. Heute habe ich einen besonderen Gast, der nicht nur in der Verbindungsszene, sondern auch beruflich beeindruckende Spuren hinterlassen hat. Gerade einmal 36 Jahren ist er Altherrenvorsitzender der Burschenschaft Arminia Stuttgart und das allein ist schon bemerkenswert. Aber Stefan Renner hat noch mehr zu bieten. Sein Bund pflegt enge Freundschaften zu anderen Burschenschaften und ist insbesondere im Hambacher Konvent organisiert. Als Diplom-Informatiker, ausgebildet an der renommierten Universität Stuttgart, hat er bei einer der größten internationalen Computerfirmen gearbeitet und dabei sogar Patente im IT-Bereich angemeldet. Er ist Software-Engineer durch und durch und ein echtes Beispiel dafür, wie man Tradition und Innovation miteinander verbinden kann. In dieser Folge wollen wir mit Stefan tief eintauchen in seine Erlebnisse als Burschenschafter, seine Erfahrungen im Hambacher Konvent und vor allem in seine Karriere in der Welt der Bits und Bytes. Ich verspreche euch, es wird spannend, unterhaltsam und wie immer auch ein bisschen kontrovers. Freut euch auf 60 Minuten voller Insights, Geschichten und Inspiration. Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, servus.
Stefan, mit 36 Jahren Altherrenvorsitzender zu werden, das klingt nach viel Verantwortung oder beziehungsweise das zu sein. Wie kam es dazu, dass du diesen Weg eingeschlagen hast?
Ich denke, da muss man ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Ich bin 2007 aktiv geworden und diejenigen, die uns besser kennen, die wissen, dass wir 1997 bereits aus der Deutschen Burschenschaft ausgeschieden sind. Wir haben dann noch einige Projekte durchgezogen, Hausbau und so weiter. Und im Ergebnis muss man sagen, Anfang der 2000er Jahre war aus dem Bund so ein bisschen, die Leute waren ein bisschen erschöpft. Es hat sich unglaublich viel verändert. Es wurde unglaublich viel geleistet in diesem Bund. Und in diesem, nennen wir es, mehrjährigen Flaute, hat sich aus unserer aktiven Generation, und ich sage ja ganz bewusst unsere, nicht nur meine, herauskristallisiert, dass wir in den nächsten Jahren ein bisschen mehr Selbstverantwortung aus der Aktivitas heraus übernehmen müssen. Und letztendlich kann man, glaube ich, sagen, dass wir das dann, als wir dann alte Herren wurden, fortgesetzt haben. Dieses Verantwortung übernehmen für den gesamten Bund, auch schon in sehr jungen Jahren. Und also Mitstreiter aus der Zeit damals sind heute auch mit mir im Vorstand. Das ist definitiv eine Teamleistung an der Stelle.
Moin Leute, wir unterbrechen kurz den Talk, um euch einen besonderen Sponsor vorzustellen, der es uns ermöglicht, diesen Podcast am Laufen zu halten. Einen Podcast zu produzieren bedeutet nicht nur jede Menge spannenden Content zu liefern, sondern auch die nötige Technik und Ressourcen bereitzustellen. Und genau hier kommt unser heutiger Partner ins Spiel, Couleur Fetisch. Couleur Fetisch ist ein relativ neuer Couleurhändler, der ein breites Sortiment an Produkten für Korporierte anbietet. Ob klassische Couleurartikel wie Bänder, Kopfcouleur und Zipfel oder alles, was ihr für eure Feste braucht, bei Couleur Fetisch werdet ihr fündig. Das Besondere, hier gibt es auch exklusive, individuell herstellbare Produkte aus Materialien wie Porzellan oder Holz. Warum Couleur Fetisch? Die Kunden schätzen nicht nur die hohe Qualität, sondern auch die schnelle und freundliche Kommunikation mit dem Team. Individuelle Sonderwünsche? Kein Problem. Das Team kümmert sich darum, dass jeder genau das bekommt, was er braucht. Schaut unbedingt mal bei Couleur Fetisch vorbei und überzeugt euch selbst. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Talk.
Sehr schön. Ja, es ist schon beeindruckend, in dem Alter halt einen ganzen Bund zu führen. Da kommen viele Sachen auf einen zu, die man vorher nicht kannte. Es ist viel Verantwortung, die man hat. Man muss Kompromisse finden. Das ist ja auch nicht immer einfach. Dann gibt es den einen alten Herrn, der einem immer das Leben zur Hölle macht. Dafür gibt es dann aber immer 10 andere, die einen bei allem unterstützen, was man vorschlägt. Es ist, glaube ich, eine Erfahrung, an der man sehr, sehr stark wachsen kann.
Da sagst du was. Und da bin ich auch sehr stark dran gewachsen. Also ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass ich das aus dem Stegreif gekonnt hätte. Im Gegenteil. Also da mache ich heute noch Fehler und ich kriege die von meinen Bundesbrüdern genauso zurückgespiegelt. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja immer das, es wird einem auch wieder verziehen. Mhm. Das ist das aus meiner Sicht das, was den Lebensbund am Ende dann auch ausmacht, dass man eben nicht ausweichen kann. Sondern es gibt nicht diesen Punkt, ich habe es jetzt vermasselt, dann gehe ich halt woanders hin. Nein, das ist dein Bund, das ist dein Lebensbund. Da verkriecht man sich, dann entschuldigt man sich, lernt daraus und rauft sich auch wieder zusammen. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. die, ich denke, nicht nur mir viel gebracht hat, sondern auch wahrscheinlich sehr vielen anderen.
Ja, absolut. Manchmal, man lernt ja auch Führung auch dadurch, auch in einer Art und Weise, wie man das vielleicht im Berufsleben jetzt nicht direkt gelernt hätte. Also da ist ja da, also da ist der Altherrenvorsitz ja auch oder wirklich ein grandioses Ding. Ich meine, es ist ja auch schön, du bist eine Generation, ich gehöre ja auch dazu. Hm. Wir hatten ja den Chris Beisch ja auch bei uns im Talk, ja, der ja in Karlsruhe auch Altherrenvorsitzender seines Chors ist. Und ich glaube, wir jungen Leute bringen auch nochmal so einen gewissen frischen Wind rein. Wir sind, glaube ich, nochmal ein bisschen risikoreicher und ein bisschen optimistischer manchmal, weil wahrscheinlich auch, ne, oder?
Na, auf jeden Fall. Und ich denke, das erlebe ich zumindest so, in der heutigen Zeit ist es sinnig, auch jüngere Leute, und ich bezeichne mich mit meinen zarten 36 hier noch als jünger,
auch
in der Führung von den Bünden mit drinne zu haben, weil die Welt viel schneller geworden ist. Und was ich damit sagen will, ist, es gibt unglaublich engagierte alte Herren im höheren Alter in unserer, in meiner Arminia, die unglaublich viel für den Bund geleistet haben, die aber mit, ich sag mal, der Aktivitas und den Anforderungen, die sich dann fürs Keilen und so weiter gehen, noch mehr über Kreuz stehen, als ich es schon tue, und ich habe nur 10 Jahre Abstand. Mhm. Insgesamt ist es, glaube ich, für das Operative dann deutlich einfacher, wenn man Teile des Vorstandes auch aus den jüngeren Rängen besetzt. Und das ergibt sich gerade zu Themen Digitalisierung oder auch Keilarbeit, habe ich gerade schon angesprochen, aber auch, wie man dann einfach Erwartungshaltungen letztendlich hat. Also ich will jetzt da kein allzu schlechtes Bild von den älteren Semestern malen, aber in der Zeit, als die teilweise aktiv waren, da hat man auf dem Haus noch in Stockbetten in mehreren Personen im gleichen Zimmer gepennt. Und das ist dann als der Standard akzeptiert, der völlig in Ordnung ist. Mhm. Damit kriegst du bei der Keilarbeit aber niemanden mehr hinterm Ofen vor.
Nee, das ist es. Ja, also da verschieben sich ja auch Bedürfnisse. Also ich glaube, wir sind ganz da auch genau gesellschaftlich alle ein bisschen die maßlose Pyramide um ein paar Stufen höher gegangen heute in unserer Generation, als es vielleicht der alte Herr ist, der jetzt heute in den 80ern ist, für den halt sowas schon Luxusstandard war, weil sie halt nach dem Krieg aufgewachsen sind. Und bei uns das eher in der Generation oder den Jüngeren eher abschreckend wirkt. Und man dann noch sagt, ja, aber es gibt ja eine Gemeinschaftsdusche sogar auf der Etage.
Richtig, was für ein Luxus.
Genau, das zieht dann nicht so. Ja, aber spannend. Aber die Arminia ist ja auch im Hambacher Konvent organisiert, zusammen mit den Burschenschaften Friesia Darmstadt, der Freien Burschenschaft Schlegel und Eisen in Clausthal und der Burschenschaft Reno Markomania Darmstadt. Da freue ich mich ja, da haben wir uns einen bunten Doppelbandträger drin. Ja. Wie würdest du die Zusammenarbeit und das Netzwerk denn innerhalb des Hambacher Konvents beschreiben?
Ich denke, der Hambacher Konvent schickt sich momentan an, von einer Arbeitsgemeinschaft, als die ja gegründet wurde, zu einem kartellartigen Konstrukt sich zu wandeln. Ich glaube, da kann man und muss man auch so den Unterschied machen. 1997, als wir aus der Deutschen Burschenschaft ausgetreten sind, ist der Hambacher Konvent als, nennen wir es, Arbeitsgemeinschaft liberaler Burschenschaften entstanden. Ich glaube, das ist auch genau so das Wording in der Gründungsurkunde. Und von hier an war das vor allem eine Zusammenarbeit für die Aktiven. Es gibt einmal im Semester rotierend ein Treffen, wo man alle zusammenfährt. Dann es gibt tagsüber Seminare, es wird über burschenschaftliche Inhalte gesprochen, es wird auch mal ein Fußballspiel ausgetragen und abends gibt es eine Kneipe, es wird gebummelt, du kannst es dir vorstellen. Im Prinzip, wie man sich ein Kartelltreffen eben vorstellt, mit dem Unterschied, dass das momentan einfach noch sehr, sehr jung ist. Wir haben eigentlich in all diesen Bünden die Situation, dass die älteren alten Herren aus den Hambacher Konvent aus ihrer aktiven Zeit gar nicht kennen. Und in der Art, wie das gelebt wird, ist es momentan eine reine aktiven Veranstaltung. Und ich denke, ich kann jetzt so zwischen den Zeilen, wenn ich auch mit anderen spreche und auch Veranstaltungen besuche, so ein bisschen erkennen, dass es die ersten Dynamiken gibt, dass auch Altherrenformate in dem Rahmen stattfinden oder generationenübergreifende Formate einfach stattfinden und sich das Ganze ein bisschen weiterentwickelt. Und wenn wir Glück haben und wenn alles gut läuft, dann hoffe ich zumindest, dass sich daraus was entwickelt, was in seinen Strukturen auch ein Kartell ist, wissend, dass natürlich jetzt mit den großen burschenschaftlichen Kartellen, die seit weit über 100 Jahren existieren, da werden wir noch lange, lange nicht mithalten können, was die Stabilität betrifft.
So, da sieht man ja auch, dass da die burschenschaftliche Bewegung ja schon lange nicht mehr existiert. Da sind ja auch teilweise leider auch Gräben entstanden, die in vielen Punkten irgendwo auch unüberwindbar sind, wo das Brückenbauen zueinander erschwert ist. Aber es ist ja auch schön, wenn es dann halt auch Orte gibt, wo gleichgesinnte Verbindungen, die nochmal vielleicht einen anderen Anspruch haben, einen anderen Narrativ, Burschenschafter zu sein, sich organisieren können und halt eine Verbandsstruktur irgendwie langsam halt aufbauen.
Ja, ich bin immer ein bisschen, zwiespältig unterwegs, muss man sagen, mit dem Begriff Verband. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Die Armenier hat jetzt in den 90ern einen Verbandsaustritt durchgemacht und dann 2013 nochmal einen Verbandsaustritt hinter sich gebracht. Wir sind so ein bisschen, nennen wir es, überdrüssig, was das Thema betrifft. Mhm. Ich persönlich sehe viele gute Gründe, die für Zusammenschlüsse von Verbindungen sprechen, und ich sehe auch die Nachteile, die es hat, dass wir momentan in keiner größeren Struktur sind. Die sind definitiv vorhanden und die beschäftigen mich auch. Mhm. Aber ich sag mal so, wir haben jetzt in so kurzer Zeit zwei Austritte hinter uns gebracht. Ich denke, es ist momentan in keiner Weise mehrheitsfähig, sich jetzt noch den dritten anzutun.
Nee, klar, ich meine, deswegen habt ihr es ja wahrscheinlich Konvent genannt und eher eine Kartellausrichtung, als dass es ein Verband ist. Ja, es ist ja was, man ja häufiger jetzt auch unter Burschenschaften ja beobachtet. Da gibt es ja viele Bünde, die sagen ja dann, nee, das ist nicht mehr so wie bei euch, das wollen wir nicht. Das war ja auch bei Thorsten Recht zum Beispiel in der Sendung ja auch so. Genau. Da hat er ja auch gesagt, dass die Germanen da in Bonn da auch gerne da unter Sicherheit bleiben und auch mit sich genug sind. Und ja, mal schauen, wie die Zukunft sich da auch als Burschenschaft in Deutschland halt auch organisiert. Weil da sind ja auch mehrere Narrative praktisch, die miteinander konkurrieren. Deutungsansprüche, die erhoben werden. Zu sagen, wer ist eigentlich ein richtiger Burschenschafter und wer nicht. Und ja. Das ist sehr schade, weil ich meine, wir sind ja 15 beziehungsweise 16 und 18 ja dafür ins Leben gerufen worden, dass es ja eine Bewegung ist. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu stark idealistisch gewesen von unseren Gründern, also beziehungsweise unseren Gründervätern, die dahinter stecken.
Ja, also ich bin auch jemand, der da ganz, ganz tief in der Geschichte drinsteckt. Ich mich damit einigermaßen gut befasst, einfach aus schierem Interesse heraus. Ich muss ganz ehrlich sagen, also genau diese verschiedenen Erzählweisen, diese verschiedenen Narrativen, wenn man ganz ehrlich ist, die gab es immer, die gab es eigentlich ab Tag 2 nach der ersten Gründung.
Und praktisch ab dem 13. Juni 1815.
So kann man das sagen. Und wenn man sich dann die verschiedenen Versionen der urburschenschaftlichen Verfassung anschaut, dann kann man schon sehen, wenn man dann sieht, was von der ersten zur zweiten Auflage hinzugekommen ist, welche Fraktionen dann gerade die meinungsstärksten waren. Also die zweite Auflage von 1818, dann ist ja dann die Auflage, in der dann eingeflossen ist, Mitglieder müssen deutsch sein, sie müssen Christ sein. Das stand ja in der ersten Version gar nicht drin.
Man darf auch nicht vergessen, dass auch das Hambacher Fest von 1832 ja jetzt keine rein deutsche Veranstaltung war, sondern die sich ja auch sehr, sehr stark damit gerühmt haben, dass ja auch sehr viele Polen ja auch da waren.
Richtig.
Die ja gerade als Nation ihre Heimat verloren haben durch die drei preußischen, durch die drei polnischen Teilungen, die dort stattgefunden haben. Und das ist halt sehr, sehr breit. Ich meine, auch alleine die Idee von Schwarz-Rot-Gold, Dreigliedrigkeit, die Trikolore, das ist ja auch ein Konzept, was man ja aus dem revolutionären Frankreich übernommen hat, wie viele andere Staaten natürlich auch. Da ist halt so die Frage so.
Naja, also ich von meiner Seite aus muss da sagen, ich würde mir ein bisschen mehr urburschenschaftlichen Geist heutzutage wünschen. Ich denke mir, wenn man sich diese ganze Geschichte anschaut, wie sage ich das richtig? Vielleicht wäre ein Beispiel gut. Ich will mich nicht so sehr in den Theorien jetzt hier ergehen. Ich glaube, das ist dann irgendwann auch ziemlich langweilig. Momentan erleben wir Konflikte auf dieser Welt, wo Menschen für ihre Freiheit kämpfen und eintreten. Und weil sie auch einfach und diese Konflikte wurden ausgelöst, weil diese Menschen die Frechheit besaßen, eine demokratische Nation werden zu wollen, mit einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Das war ja im Prinzip das große Verbrechen. Und als Burschenschafter muss ich sagen, Das ist eine andere Nation, ja klar, aber es sind doch Brüder im Geiste. Und das würde ich mir heute ein bisschen mehr wünschen und ein bisschen weniger von überbordender Deutschtümelei. Lass es mich so formulieren.
Ich meine, das ist halt auch so die Frage, die wir ja auch gerade halt haben, immer über die Relevanz halt von Burschenschaften in der heutigen Zeit. Was entgegnest du den Kritikern, die das Konzept denn als überholt bezeichnen? Oder auch beziehungsweise, sagen wir mal, diese einzelnen Narrative, wo steht die Burschenschaft? Was ist eigentlich unsere Aufgabe heute noch? Also das ist ja halt die große Frage. Das ist auch so, ich muss sagen, das war eine Frage, also so ein Punkt, der hatte mich damals als Fuchs sehr stark überrascht. Ich war damals nur im ersten Semester Fuchs, ziemlich überzeugt von der Sache und dann kam dann plötzlich einer von den wortführenden alten Herren, dessen Wort ADH Gewicht hatte und der hat dann gesagt so, ja, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe, unsere Mission, weil wir haben ja 1990 die Wiedervereinigung gehabt, wir haben einen deutschen Nationalstaat.
Ganz genau.
Was machen wir denn jetzt eigentlich noch? Und das war natürlich eine Sache, die hat mich echt ein bisschen geschockt, weil ich darauf nicht vorbereitet war und ich mir gedacht habe, dass es da bestimmt schon Konsens gibt, der allgemein bekannt ist, den ich noch nicht erfahren habe. Und das treibt mich seitdem halt auch um. Ich frage mich halt auch so, wo liegt unsere Zukunft als Burschenschaft? Da sind wir jetzt wirklich nur noch Verwalter vom im konservativen Sinne. Mhm. Ich meine, es gibt Bünde, die sind da sehr eher sogar reaktionär unterwegs, die sich jeglichen Fortschritts halt praktisch ja auch verwehren, das auch als ihre Identität halt leben. Da gibt es liberale Burschenschaften, es gibt dann auch darunter sehr progressive Burschenschaften.
Am Ende ist jeder Bund auch einzigartig. Ich habe kein Verständnis für die reaktionäre Herangehensweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bemühe da für mich immer die Metapher mit dem Bollerwagen, wo man hinten, wenn man hinten dran zieht, nur bremsen kann. Aber wenn man die Richtung vorgeben möchte, in der das Ganze geht, muss man vorne an die Deichsel. Und von hinten geht, wie gesagt, nur bremsen. Zu deiner anderen Frage, ja, was ist denn eigentlich die Aufgabe von uns Burschenschaftern, vor allem in der heutigen Zeit? Das ist natürlich nicht so ganz einfach zu beantworten. Zu meiner aktiven Zeit, Ende der 2000er Jahre, war das genau nicht beantwortet. Es gab Meinungsführer in der burschenschaftlichen Welt, die, wie du schon gesagt hast, vor allem anderen erklärt haben, dass sie keine richtigen Burschenschafter sind. Und wir
also
haben
nicht
uns
sie
dann,
selber, sondern die anderen.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch ein bisschen skurril. Von da aus weitergehend muss man sagen, die Welt ist eigentlich in einen Modus gerutscht, wo autoritäre Strömungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, immer weiter zunehmen. Das ist jetzt kein rein deutsches Phänomen. Im Gegenteil, wir Deutschen sind wahrscheinlich diejenigen, die da am letzten dran sind oder am weitesten hinterherhinken im negativen Sinne. Und ich persönlich denke mir und habe da in letzter Zeit auch viel mit Bundesbrüdern drüber gesprochen, bei der Zeit, die da auf uns zukommt, die nächsten 10, 20 Jahre, auch mit den Schwierigkeiten, die vor uns als Land oder vor Deutschland und Europa auch als Kontinent und als Nation liegen, da ist davon auszugehen, dass, so leid mir das jetzt tut, die mehrheitliche Emotion schon auch Angst ist und die Menschen auch sehr stark auf das Thema Sicherheit achten und auch nicht nur im Sicherheit als Nation, im Sinne von, wir brauchen ein starkes Militär, sondern auch Sicherheit im Sinne von, wir brauchen starke Anführer, wir brauchen den Macher vorne dran. Und da drin gibt es natürlich irgendwo diese Grenze, wo es eine Versuchung gibt, ich sozusagen demokratische Traditionen, demokratische, ich sage es mal auf Englisch, Best Practices, einfach zu übergehen hin zu einem ja eher weniger demokratiewagen Ansatz. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo wir Burschenschafter auch als, ja, letztendlich auch, vielleicht, ich mag den Begriff Elite nicht, da versuche ich gerade so ein bisschen drumherum zu schiffen. Aber letztendlich
ein aristokratisches auch, Selbstverständnis.
Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir da eben nicht diese Versuchung nachgeben, sondern auch, gerade wenn es schwierig wird, eben bei der freiheitlichen Demokratie bleiben und eben nicht umfallen und nicht uns dieser Versuchung hingeben, zu sagen, jawohl, jetzt packen wir nur noch Reaktionäre ins Verfassungsgericht, wir machen es wie die Polen und regieren hart durch.
Mhm.
Das ist im Prinzip aus burschenschaftlicher Perspektive ein drohender Rückschritt, der da auf uns zukommt.
Mhm.
Und ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun.
Ja, aber vielleicht wäre das ja eine Aufgabe für uns Burschenschafter als Verteidiger der Verfassung oder beziehungsweise der Demokratie vom Gedanken her geistig, nicht als Exekutivorgan,
ganz genau.
Ja, aber halt als also eine Art idealistisches Ideal, was man da versucht halt zu bewahren. Weil du hast ja recht, ich meine, wir Burschenschaften sind ja schon seither basisdemokratisch aufgebaut. Wir haben kein autoritäres, hierarchisches Gefüge. Klar, wir haben den Couleur Älteren, der hat ein bisschen mehr zu sagen, aber es ist ja keine autoritäre Diktatur, die da drin ist. Es ist ja auch in den Bünden nicht der Fall.
Ja.
Und könnte man nicht mal überlegen, ob das halt so ein Punkt ist, den man da hinbringt. Was du auch gesagt hattest, ja, mit den autoritären Tendenzen, die wir da haben, das ist schon sehr erschreckend, was da in letzter Zeit halt abgeht. Ne? Also vor allem in vielen, vielen Staaten, wo man sich fragt, so, was haben die Leute denn in der Schule mitgemacht? Ne? Also man hat das Gefühl, sie denken nicht selbst. Die nehmen gerne die Meinung der Medien über. Dann, wenn die Medien umschwenken, dann muss am nächsten Tag auch diese Meinung mit umgeschwenkt werden. Es ist schwierig. Wir haben jetzt halt eine Pandemie hinter uns, die die Welt gelähmt hat. Ja. Aus der Pandemie heraus ist ein großer Krieg in Europa gewachsen. Die Feinde lauern im Inland und außerhalb, würde ich mal fast sagen. Ohne als paranoid irgendwie rüberzukommen.
Absolut nicht. Und das ist ja, ich sehe das hier auch gar nicht als paranoid. Ich meine, viele Menschen werden das mittlerweile erlebt haben, ich auf jeden Fall, dass man auch im persönlichen Umfeld, wo man es gar nicht erwartet hätte, auf einmal mit Meinungen konfrontiert ist und vielleicht jetzt nicht öffentlich formuliert, aber also im Sportverein, sonst noch wo, auf dem Feuerwehrfest, egal. Auf einmal kommt von irgendwoher eine Aussage, wo man sich schon denkt, so hoppla hopp, ich glaube, wir müssen in unseren Schulsystemen mal ganz, ganz dringend Staatsbürgerkunde einführen. Mhm. Ist teilweise nicht mal mehr ein Verständnis dafür vorhanden, wo die Grenzen unserer Verfassung eigentlich liegen. Also am Ende des Tages, und das sind wir ja, ich glaube, da schließt sich dann der politische Kreis auch wieder. Am Ende ist das ganze freiheitliche Ordnungen, freiheitlich-demokratische Ordnungen, ist ja am Ende des Tages immer ein Bildungsthema.
Mhm.
Weil es geht ja nicht darum, Freiheit heißt, du kannst machen, was du willst und eigentlich ist alles völlig egal, sondern es geht ja um Befähigung zur Freiheit.
Apropos Freiheit, das ist der Titel von den Memoiren von Angela Merkel, die jetzt am 26. rauskommen.
Ja, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich werde mir das mal anschauen.
Ich bin auch mal gespannt. Also,
ja,
also mich interessieren da halt auch sehr viele Selbstwahrnehmungen, die da stattgefunden haben. Also ich bin kein Fan von dieser Frau. Ich weiß nicht, persönlich habe ich sie nicht kennengelernt, ob ich mich persönlich mit ihr verstehen würde, das weiß ich nicht. Aber nur als kleiner
Zwischenschub. Absolut. Auf jeden Fall sehr spannend, mal aus der Perspektive einer ostdeutschen Regierungschefin das Ganze zu erleben. Ich glaube, das ist was wir ehrlich gesagt noch viel besser machen können. Auch jetzt nochmal zu dem Thema zurück, was wir als Burschenschaften eigentlich für eine Aufgabe haben. Klar, wir haben jetzt irgendwie die Wiedervereinigung gehabt, aber wenn wir ganz ehrlich sind, auf der kulturellen Ebene sind wir doch noch nicht wiedervereint. Wir denken immer noch in Ossi- und Wessi-Kategorien.
Mhm.
Und ich habe da immer noch Learnings aus heutzutage, wenn ich mich mit Menschen aus den neuen Bundesländern unterhalte. Ich kann das auch ganz offen teilen. Ich habe letztens mit viel Erschrecken festgestellt, dass ich jahrelang total arrogant war und das überhaupt nicht bemerkt habe in meiner Annahme, dass ja die Mehrheit der Ostdeutschen die Wiedervereinigung wollte. Das stimmt gar nicht. Also ich habe wirklich einige Ostdeutsche kennengelernt, die mir gesagt haben, nee, fühlen sich einfach als, wir wurden da eingemeindet oder übernommen.
Ja, da wurden, glaube ich, einige Fehler gemacht, also bei der Wiedervereinigung. Also ich finde halt, also es ist immer so schwierig, also dann ein Urteil zu fällen. Also ich bin ja auch Historiker und da habe ich halt auch gelernt, nicht zu vorstellen, aufgrund von Schwarz-Weiß-Schemata ein Urteil zu fällen, sondern das Ganze ein bisschen tiefer zu betrachten. Man könnte jetzt sagen, zum Beispiel hier die Treuhand. die in den 90ern losgegangen ist. Da wird ja immer heute mal so dargestellt, dass die so raffgierig die ganzen Konzerne oder beziehungsweise die Großunternehmen, die Staatsunternehmen für eine Million Mark verscherbelt und teilweise für eine symbolische Mark verkauft haben. Ja. Man muss sich halt auch denken, also im Hinterkopf halten, das waren ja keine freiheitlichen Unternehmen oder also Unternehmen, die am freien Markt orientiert waren, sondern das waren Planwirtschaftsbetriebe, die die nicht mehr funktioniert haben, nachdem das Planungsbüro weg war. Ne? Also
richtig. Und ich denke, wir werden schon an den Punkt kommen, irgendwann in der Geschichte unseres Landes, dass wir da auch auf der emotionalen Ebene dann die Einheit geschafft haben. Aber das ist ein Prozess dahin. Und der wird sicher auch noch 1-2 Generationen dauern. Also das ist nicht so, dass das jetzt in 5 Jahren mittelfristig, wie man so schön sagt, dann vom Tisch wäre.
Man muss ja mal überlegen, in wenigen Jahren, also 2029, 30, dann ist die Wiedervereinigung schon länger vollzogen, als die DDR selber existiert hat.
Richtig.
Das ist crazy, das ist verrückt, wie schnell so eine Trennung halt verzogen werden kann und wie lange die in den Köpfen halt drin ist.
Absolut, aber da geht es ja auch einfach um Wertschätzung und Anerkennung. Also Anerkennung der Lebensleistung ist da, glaube ich, genauso ein Thema, wie letztendlich die, muss man ja fairerweise sagen, Abwertung der Leute, indem man sie einfach als, guck mal, das sind die, die sich über die Gurke freuen, hinstellt.
Die Zonen-Gabi.
Genau, die Zonen-Gabi. Und was das mit den Leuten macht, ich glaube, das können wir uns als Westdeutsche nur sehr, sehr schwer vorstellen. Und ich glaube, wenn man da noch nach einer Aufgabe für Burschenschaften drin sucht, dann wäre es vielleicht jetzt nicht bei der Einigung des deutschen Vaterlandes, wie man so schön sagt, auf der Karte.
Das die innere Einigung.
Sondern es geht um die innere Einigung. Und dann stellt sich schon die Frage, also ich glaube, wir sollten jetzt Abstand nehmen von dem westdeutschen Burschenschaften-Demokratieprojekt. Nee, also das kann so nicht sein. Aber was ich mir zum Beispiel wünschen würde, wären Initiativen aus den deutschen kooperierten Kreisen heraus, die zum Beispiel dann dazu führen würden, dass auch die ostdeutschen Elitenpositionen, also Professuren und Ähnliches, auch wieder mehr mit Menschen von dort besetzt werden. Also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen im Kopf, aber ich weiß, dass zum Beispiel überproportional viele Lehrstühle in den neuen Bundesländern einfach mit Westdeutschen besetzt sind, was die Leute dann natürlich auch als abwertend betrachten. Das kann ich schon nachvollziehen. Und ich denke, da sind Initiativen vielleicht von westdeutschen Bünden, nennen wir es, unterstützt. Ich denke, man darf da nicht zu sehr reingehen, weil sonst haben wir ja wieder dieses Thema, die Wessis erklären den Ossis, wie es geht, sondern andersrum, nach dem Motto, die auch anders machen lassen, wie wir das in Westdeutschland vielleicht gewohnt waren, aber auf jeden Fall da unterstützend mit reingehen. Also da gibt es unglaublich viel, was man als Burschenschaft auch inhaltlich machen kann, wenn man da, ich sag mal, ein bisschen Inhaltslehre hat und Bedarf sieht.
Also ich muss sagen, also als du das gerade gesagt hast, habe ich auch über deine Worte nachgedacht und ich habe das so ein bisschen so mit meinem Erfahrungsschatz abgeglichen. Und wir haben ja jetzt auch schon zweimal jetzt den Justus Geilhufe, den Dr. Justus Geilhufe bei uns ja auch zu Gast gehabt. Und für ihn ist es ja auch ein Anliegen, diese Brücken zu bauen zwischen Ost und West. Das hat man ja auch mit dem Podcast gesehen, den er mit Ralf Baudach gemacht hat, mit dem Tagesschau-Moderator, wo ja schon der Titel ostwestlicher Divan dahin ja auch also zielt. Aber wenn ich mich an das Gespräch mit dem Niklas, dem Kochstudenten, erinnere, dann bei ihm war es so, bei ihm hat das erst gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Er ist halt Anfang 20 und da scheinen auch schon gewisse, also weit fortgeschrittene Zusammenwachsprozesse gelaufen sein, weil er hat das jetzt nicht so als Ostdeutscher, als Westdeutscher betrachtet, sondern für ihn ist da viel Normalität drin. Und das fand ich eigentlich auch relativ entspannt zu sehen, so ey, okay, komm, das ist auch ein bisschen runter. Und auch in meinem Alltag mit den Leuten, die halt aus der ehemaligen DDR kommen, die ich kenne, ist das auch nie so ein großes Thema. Ich habe auch einen Bundesbruder, der halt auch in Ostdeutschland aber noch beziehungsweise in der späten DDR zur Welt gekommen ist. Und da spielt das auch keine große Rolle, also bei uns. Auch keine Mentalitätenunterschiede so groß, würde ich mir
also
sagen.
Also, wie gesagt, die nächste Generation, von der du jetzt gerade ja sprichst, die ist da schon eine ganze Ecke weiter. Aber wir haben nach wie vor das Thema, wer richtig Geld verdienen will, der kann nicht in Ostdeutschland bleiben. Wir haben nach wie vor das Thema, dass die politischen Unterschiede doch wirklich marginal sind und nicht marginal, sondern das Gegenteil davon. Wir haben, denke ich, auch ein Anerkennungsproblem. Also ich denke, ich bleibe bei meiner Aussage, das dauert einfach noch ein, zwei Generationen, bis mal die größten Wunden zu sind.
Definitiv.
Aber ja, ich kann den Prozess, den du da beschreibst, auch erkennen. Also es geht voran, war jetzt auch ein bisschen darauf gemünzt, wenn man die Frage stellt, naja, was hat man denn als Burschenschaft heute noch für eine Aufgabe, um eben diese burschenschaftliche Arbeit, von der da ja immer gesprochen wird, noch als Bundesinhalt dazu zu haben, neben all den üblichen Themen. Ich glaube, das sind also das und das Demokratie-Freiheitsthema, autoritäre Strukturen, was wir vorher schon hatten, das ist so ergiebig, mir kann keiner erzählen, dass Burschenschaften heutzutage inhaltsleer oder themenarm wären. Ich glaube im Gegenteil, wenn das jemand sagt, dann wahrscheinlich aus vielleicht, naja, mangelnder Beschäftigung mit.
Aber ich meine, das ist ein wunderbarer Input. Das habe ich bis heute auch noch nicht auf meiner Karte gehabt, halt die innere Einigung. Dass das auch ein Punkt sein könnte, an dem wir arbeiten können. Das ist ja auch noch ein Mehrgenerationenprojekt, wie du das gesagt hast. Aber lass uns noch mal ein bisschen auf dich als Burschenschafter zurückgehen oder eingehen, eher gesagt. Mhm. Was bedeutet dir das Verbindungsleben persönlich? Also, bist du da auch so einer, der jeden Tag an seinen Bund denkt und überlegt, was er immer besser machen kann? Und da wirst du ja auch bestimmt einige spannende Geschichten erlebt haben in deiner aktiven Zeit. Gibt es denn da einen Moment oder eine Geschichte, die für dich den Kern des Corpus-Seins widerspiegelt?
Erlebe authentischen Matcha bei Tyohi. Hochwertig und direkt aus den japanischen Regionen Uji und Kagoshima. Ob für Fokus beim Lernen oder als kleines Ritual nach dem Alltagstrubel, Tyohi Matcha bringt Balance und Aromen, die dir gut tun. Hol dir die sanfte Energie Japans in deine Tasse und spüre den Unterschied. Tyohi für die besonderen Momente im Leben. Spare 10% auf deine erste Bestellung mit dem Gutscheincode CORPOTALK. Mehr dazu in den Shownotes.
Ja, da gibt es natürlich einige Geschichten, die man jetzt erzählen kann. Zu deiner ersten Frage, was das für mich insgesamt bedeutet. Ich denke, ich habe, und da, ich schäme mich, also ich bin ja alt genug, das kann ich, glaube ich, selbstbewusst so erzählen.
Wir sind jung genug, würde
ich sagen. Ganz genau. Mit Ende, also 18, 19 Jahren, ich habe Abitur gemacht und dann mit fliegenden Fahnen von zu Hause raus, schnell weg, auf in die nächste Stadt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, da gibt es 2 Busse am Tag, da wollte ich weg. Und dann bin ich da über diese Wohnungsanzeige gestolpert und bin dann, ja, das sieht doch eigentlich ganz nett aus, junge Menschen. Ich bin völlig unvorbelastet da hingegangen, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und dann macht mir da einer die Tür auf, das war dann der Fuchsmajor, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, was das sein soll. Und im Ergebnis war es, ich glaube, wir haben dann einfach ein Bier getrunken und eine halbe Stunde über Pizzabelag geratscht. Und das hat mich so dermaßen überzeugt, ich gesagt, ja, warum soll ich jetzt hier ewig nach einer Wohnung suchen? Komm, die Jungs sind nett, da ziehst du ein. Und ich habe mich damit überhaupt gar nicht befasst vorher. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da wirklich wie die Jungfrau zum Kinde dazugekommen. Und ich habe dann später, und das ist dann der Teil, wo ich dann sage, das wird ein bisschen persönlicher, gemerkt, das, was da mir angeboten wird, ist ja eine Identität. Wir spielen ja hier mit Identitäten und wir alle haben ja irgendwo gleichzeitig mehrere Identitäten. Man ist Fußballverein, man ist Softwareentwickler, man ist jenes und dann wird dir hier eine Identität, Verbindungsstudent, angeboten und du lernst das gerade kennen, du bist hier gerade Fuchs und ich habe gemerkt, wie das sehr, sehr, sehr gut zu mir passt.
Und hättest du das vorher gedacht?
Nee. Wenn ich mein Leibbursche hat letztens bei einer Veranstaltung, als wir mit einem Keilgast über genau das Thema gesprochen haben, quer über den Tisch gerufen. Der Stefan, der war der kritischste, den wir je hatten. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Ich habe mich dann überzeugen lassen, aber als ich dann überzeugt war, war ich halt umso mehr überzeugt.
Ja, Wahnsinn. Dann haben sie den AHV auch direkt gekeilt.
Ich glaube, das hat zu dem Zeitpunkt keiner geglaubt. Nicht mal im Ansatz.
Ich hab ja auch so eine Geschichte. Ich habe da mal einen Kumpel damals, da war ich auch noch Fuchs, war das. Ich wollte einen Kumpel mitnehmen. Und bei dem habe ich gedacht, boah, das wird funktionieren. Den kriegen wir aktiv. Naja, und auf jeden Fall hat er abgesagt. Dann habe ich einen anderen Kumpel gefragt. Und der, Tom Taylor T-Shirt, günstige Jeans, schlecht sitzend, würde ich sagen. Und den habe ich dann mitgenommen und ich hatte meinen Bundesbrüdern damals gesagt, so, nicht aktiv machen, nicht aktiv machen. Also der wird eh nicht mitmachen. Der hat nämlich im Vorfeld auch gesagt, der hat keine Zeit dafür, der guckt sich das heute Abend an und hat also ist offen für Spaß, aber er hat es kategorisch ausgeschlagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Vier Krüge später hat es ihm so gefallen, dass er am gleichen Abend das Band aufgenommen hat und ist bis heute da aktiv.
Ja, so kann es manchmal gehen. Und ich denke, das passt auch insgesamt sehr gut zu meiner Arminia, wie ich da aktiv geworden bin. Wir sind jetzt nicht unbedingt der Verein mit 200 Jahre Geschichte und mit
ihr seid 1887, ne, geboren.
Genau, ne? Aber ich meine, du weißt, welche Art Bund ich meine. Diejenigen, wo diese großen Altherrenfamilien drin sind, wo es eigentlich klar ist, dass alles aus der Familie X aktiv wird.
Die Habermann in Kiel bei der Teutonia.
Ja, genau so. Und das ist natürlich beeindruckend. Wir haben diese Familien auch, aber insgesamt muss man sagen, das ist bei der Arminia eher weniger vorhanden als bei anderen Bünden. Und ich glaube, wenn man sich die Burschenschaft Arminia Stuttgart anguckt, dann muss man erkennen, ja, wir sind eine richtige Burschenschaft mit allem drum und dran, aber wir erfüllen so viele Klischees einfach nicht. Also ich glaube, bei uns gibt es 3 Leute, die eine Barberjacke besitzen.
Müssen wir mal Geld sammeln für euch.
Ich glaube, da gibt es auch einige, die gar keine wollen.
Wie ist die Segelschuhquote?
Ich glaube, auch unter 10.
Was tragt ihr denn?
Ich glaube, bei uns ist eher so, ich will jetzt nicht Karohemden schick angesagt, aber so von der Aufmachung her, wir haben keinen einzigen Juristen, wir haben einen Mediziner, wir haben in der Mehrheit wirklich schwer die Ingenieursfraktion an Bord.
Ja, wie gut, ja. Wir sind ja auch ein alter Ingenieursbund.
Ja, ich glaube, wir haben so ein Drittel der Leute sind Luft- und Raumfahrttechniker. Also beim Thema Kampfflugzeuge ist man auf dem Arminenhaus genau richtig.
Ja, geil. Das Lustige ist, ich bin auch mit jemandem befreundet, der ist nicht kooperiert. Mhm. Der ist promovierter Raketentechniker. Mhm. Und ich habe ihn mal gefragt, so, was sagt ihr denn eigentlich, wo ein normaler Mensch sagen würde, das ist ja jetzt keine Raketentechnik, das kriege ich hin. Was sagt ihr denn dann? Und er meinte, das ist ja keine Musiktheorie. Ne, das war seine Antwort.
Ich glaube, wir haben da kein spezielles Sprichwort. Also, it's not nuclear science ist vielleicht noch was ich öfter mal gehört habe.
Das ist auch nicht schwer. Das Mediatoren, du nimmst U-238, gibt es
ja,
da.
Ja, genau. So in die Richtung. Aber was man, wenn man aufs Arminenhaus kommt, schon merkt, ist, wir sind wirklich so eine richtige Ingenieursburschenschaft. Das ist aber gar nicht in irgendeiner Weise jetzt zweitklassig. Das ist einfach anders. Und das habe ich auch damals gemerkt, als wir mit diesem Verbandsthema so dann intensiv diskutiert haben und dann auch mit vielen anderen Bünden im Austausch waren. Es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt in einer Stadt wie Marburg aktiv bist, die halt sehr von Medizinern, von Juristen und der ganzen Kultur, die dahinter steckt, geprägt ist. Und wenn du dann gleichzeitig in eine Burschenschaft in Stuttgart reinguckst, die Uni Stuttgart, die hat 10 Fakultäten, 8 davon sind ingenieurwissenschaftliche Fakultäten. Das macht auch was mit den Leuten. Mhm. Und es ist dann eine andere kooperierte Kultur,
die dem gleichwertig
gegenübersteht.
Ja, ist ja wie in Aachen auch so, da ist ja der Ingenieursanteil auch sehr hoch und die Jungs sehen auch ein bisschen, also nicht alle, aber ein Großteil der Jungs in Aachen sehen ja dann auch anders aus als der übliche Korporierte.
Richtig.
Also ich meine, ich kenne das ja von meinem Bund auch, also die Altaltherrenschaft, das sind alles Ingenieure. Man merkt halt, da wird nicht viel Wert auf Mode gelegt. Also es ist auch das Karohemd, das da nach wie vor immer noch ein Accessoire, nach dem gerne gegriffen wird. Kurzärmlich, Brusttasche mit drin, wo Stifte drin sind und ein Block nochmal, ein paar Sachen. Oder noch so ein Heftchen, wo man dann Sachen eintragen kann.
Na, also so schlimm ist es nur auch nicht bei uns.
Bei mir ist das so gewesen. Und mit der neuen Generation bei uns, also wir haben ja viel Uni-Leute dann gehabt, da hat sich das dann wieder gelegt. Wobei bei mir im Bund und leider die Barberjackenquote auch sehr gering ist und die Segelschuhquote. Ich bin da einer der wenigen, die dieses Outfit hochhalten.
Also bei mir Uniform. Genau dasselbe. Ich bin ein ganz großer Fan von diesem Outfit und pflege das auch mit viel Leidenschaft. Mhm. Bin da aber so ein bisschen der bunte Vogel bei uns im Bund, das muss man schon sagen.
Deswegen sind wir beide ja auch die Vorsitzende der Verbindung.
Ich glaube, deswegen wurde ich nicht gewählt, da bin ich mir dann doch recht sicher. Ich glaube, das war eher ein Punkt, der in den Augen von vielen dann doch dagegen gesprochen hätte.
Weil ich finde, das Lustige ist halt so, dieser britische Gentry-Style, ne, von dem wir ja sprechen. Also mit der beigen Khaki-Hose, dann ein Ralle-Hemd oder Brooks Brothers, ein Kaschmir-Pullover und dann
ganz genau.
Burberry-Schal und dann noch die Wachsjacke. Und dann, ich meine, seit ein paar Jahren ist ja auch wieder die Revlon-Cappy noch mit dabei. Die ist ja auch richtig wichtig in allen verschiedenen Farben. Das Witzige ist, also beziehungsweise die Erfahrung, die ich mal gemacht habe, wenn man das so richtig krass reingeht und der ganze Bund das auch macht und alle immer sagen, du läufst rum wie ein Curry, ne? Und dann gehst du bummeln mit den Jungs bei den Core-Studenten und du siehst, viele von denen wollen gar nicht dann so rumlaufen und oder tragen dann nochmal die Stufe teurerer Klamotten oben ganz drauf, genau, um sich abzuheben. Das ist dann auch lustig. Das war nämlich, glaube ich, zu unserer Zeit so 2010, 11 war es ja so, da hat man dann John Lobbs getragen als Core-Student, ne? Das waren dann die rahmengenähten Schuhe für 500 Euro das Paar.
Richtig.
Um sich da ein bisschen abzuheben. Und dann gab es ja welche, die hatten ja irgendwelche richtig abgetragene Exemplare, die sie wahrscheinlich selber im Second-Hand-Laden gekauft haben und behaupten, dass sie halt altes Geld seien und deswegen die Sachen auftragen würden aus Familienpathos.
Ja, das, was die meisten von denen wahrscheinlich mit richtig altem Geld zu tun haben, ist die Tatsache, dass sie im gleichen Chor sind für diejenigen, die dann halt doch zum alten Geld gehören. Lassen wir mal dahingestellt, glaube ich.
Wir wollen jetzt auch nicht unsere Core-Studenten als Zuhörer jetzt nicht aufbringen. Das ist nur,
ja, nee, also ich habe tatsächlich gute Freunde unter den Core-Studenten und da will ich es mir jetzt auch nicht zu sehr verscherzen.
Ich mag auch Core-Studenten. Also.
Ich bin ehrlich gesagt ein großer Fan von denen. Aber sei es drum. Nee, was die Arminia betrifft, ich glaube, was der typische Arminia ist, ist eher so der Junge vom Land, irgendwie mit Feuerwehr, Musikverein, Schützenverein, Vergangenheit oder aktivem Engagement.
Erste Generation Akademiker?
Ja, manchmal.
Das ist lustig, weil wir haben nämlich Target Personas bei uns in der Social Media Kampagne bei uns, genau, gut hier. Und das ist, von dem du jetzt gerade sprichst, das ist der unwissende Thomas, den wir da rausgearbeitet haben. Der macht in Düsseldorf auch 90% der Leute aus, der es nicht kennt, der jetzt nicht die prädestinierte Buchse Henrik ist, der halt, ne, aus, genau, 5 Generationen Korporierter kommt. Der muss ja nicht gekeilt werden, der kommt ja von alleine. Die Jungs, richtig, die musst du in den Bund kriegen.
Richtig. Und wir haben immer, und das war auch immer zu meiner aktiven Zeit, haben wir dann immer so Keilseminare zur Vorbereitung der Keilzeit durchgeführt. Und da haben wir immer drüber gesprochen, den wir eigentlich finden wollen, das ist der mit 16 schon in der Jugendfeuerwehr war und dann selbstverständlich beim Feuerwehrfest noch nachts die Bar gemacht hat. Und das ist das Level an Engagement, das wir eigentlich bei uns im Bund haben wollen. Und weil wir die allermeisten, und ich bin ja auch so einer, ich war jetzt nicht in der Feuerwehr, aber vom Spirit her sehr ähnlich, weil Landkind.
Mhm. Aber den kriegst du meistens nicht in den Riot-Club-Faktor rein, ne? Das ist das Problem.
Ja, das kommt immer ein bisschen aufs Vorleben an, würde ich sagen. Aber das ist dann wirklich sehr spezifisch. Am Ende des Tages, ich bin auch gar nicht immer der Meinung, dass es immer so sein muss, dass alle so diese ganz fiesen Tresengefechte immer mitmachen. Klar gehört das irgendwie auch dazu. Aber aber am Ende des Tages bin ich auch sehr glücklich über einen Bundesbruder, der dann um 11 pennen geht und dafür an der Uni richtig leistet. Oder der, und das ist auch ein Thema, ums Haus viel macht. Oder wer dann halt am Tresen nicht so viel zaubert auf dem Paukboden, umso mehr zaubert. Mhm. Am Ende des Tages darf da jeder seine Gewichtung auch ein bisschen selbst setzen, glaube ich.
Ja, absolut. Es ist so, ich glaube, diese Wertschätzung von gewissen Personas, die wandeln sich auch, glaube ich, im Laufe des aktiven, also des eigenen, dieser eigenen aktiven Journey, die man halt hinter sich lässt. Also ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in einer Sendung gesagt, ich war, bis ich meinen Bachelor in der Tasche hatte, war ich wirklich ein großer Verfechter davon, dass die Leute, die am meisten saufen und am steilsten performen und die lustigsten Typen sind, ihr Studium aber nicht auf die Kette bringen.
Richtig.
Dass die bitte nicht rausgeworfen werden, weil die bringen ja so einen sozialen Mehrwert. Dann hatte ich den Bachelor in der Tasche und dann dachte ich mir so, nee, eigentlich geht das nicht, die müssen mal ihr Studium fertig kriegen. Und dann ändert sich die Perspektive. Und auch heute, ich glaube, so aus unserer Perspektive, wenn man den Bund halt selber dann halt auch, also sozusagen führt, beziehungsweise dass man ja die Hauptverantwortungsperson ist, die da gewählt wird, legt man die Maßstäbe anders. Man geht auch mit Leuten anders um, die man, ja, fördert und anders, Fall, schätzt, als wenn man selber zu dem Zeitpunkt aktiver gewesen wäre und von dem halt so ein bisschen Riot Club gefordert hätte, ist man als Altherrenvorsitzender doch eher froh, wenn er derjenige ist, der die anderen dann auch zum Studieren motiviert und ihr Leben organisiert, Verantwortung lernen zu übernehmen und zu wachsen in die, ja, Richtung.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Und wenn du es gerade jetzt angesprochen hast mit dem Thema, die studieren dann so schlecht und werden dann hoffentlich nicht rausgeworfen, da gibt es eine sehr, sehr unterschiedliche, zumindest in meiner Wahrnehmung, eine sehr, sehr unterschiedliche Verfahrensweise von den verschiedenen Bünden, die es gibt. Es gibt Bünde, wo das ganz klar ist, wer sein Studium nicht packt, wer rausgeprüft wird, der verlässt den Bund. Mhm. Klar, es gibt meistens noch den Bonus, ja, machst ein Zweitstudium, machst einen dritten Anlauf, aber irgendwann...
Bienenheilkunde.
Genau, irgendwann gibst du halt mal auf und dann ist auch dein ist auch deine Zeit bei deinem Bund vorbei, weil wir sind eine Akademikervereinigung. Ich von meiner Seite aus kann sagen, genau diese Herangehensweise hat mir so ein bisschen, das muss ich sagen, ein bisschen den Hintern gerettet. Ich habe so in meiner Studienzeit so um 6., 7. Semester herum so ein bisschen so eine Down-Phase gehabt. Da gehe ich heute ganz offen.
Hatte ich auch im 17., 8., 18. Semester.
Ja, und sehr gut.
Das war ein Spaß.
Ja, klar. Und nee, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Zeit habe ich weiter studiert, damit ich weiter Amine sein konnte. Und habe dann einfach nicht mit dem Elan, den andere an den Tag gelegt haben, das ist schon richtig, aber einfach, weil ich das Burschenschaftersein so geliebt habe und auch immer noch tue, habe ich dann einfach so weitergemacht. Dann habe ich halt nochmal 2 Kurse belegt, dann habe ich halt noch das gehört. Dann schreibst du halt die Prüfung und damit es halt am nächsten Konvent, wenn du gefragt wirst, wie läuft es an der Uni, damit es halt nicht so ganz doof aussieht. Und ich bin dann aus meiner, muss man so sagen, in der Zeit einfach so ein bisschen Überforderungssituation mit dem ganzen Fachlichen dann rausgekommen und habe dann wieder Vorderwasser bekommen. Mhm. Und bin sehr dankbar dafür, dass das geklappt hat. Aber da hat mich diese Regelung, wir sind hier eine Akademikervereinigung und studieren gehört hier dazu und auch einen Abschluss machen gehört hier dazu, hat mir wahrscheinlich in der Zeit in dem Sinne den Hintern gerettet, dass ich in der Zeit nicht abgebrochen habe. Aus der Überforderung vom Studium heraus. Und es war nicht, weil ich zu dumm gewesen wäre oder irgendwie sowas, sondern weil einfach ich auch für mich Themen klären musste, die für mich in meinem Leben anders und neben dem Studium wichtig waren. Und deswegen bin ich auch ein wirklich großer Fan davon, diese Regel als prinzipielle Regeln im Bund zu haben. Ein Abschluss machen gehört hier dazu und wer nicht keinen Abschluss macht, der geht irgendwann raus. Bei der Arminia ist es so, es gibt eine Sonderklausel. Also für diejenigen, die keinen Abschluss schaffen, da braucht man dann andere Mehrheiten, also gar keine Gegenstimme, um genau zu sein, können dann dabei bleiben. Es gibt praktisch für Menschen, die wir unbedingt dabei haben wollen, diesen Weg, also wir sind nicht kategorisch, aber die Hürde ist sehr hoch und es soll nicht die Regel sein. Mhm. Und
wir haben es anders.
Das finde ich genau sehr. Ich finde es für mich war das genau richtig so.
Also wir haben bei uns ungelogen in den letzten 13 Jahren 2 Leute gehabt, die ihr Studium abgebrochen haben. Also eine relativ geringe Quote. Also wir hatten immer eine relativ große Aktivitas. Und den haben wir aber auch ermöglicht, da zu bleiben. Und weil die halt verdiente Bundesbrüder waren. Die sind jetzt auch nicht am Studium gescheitert, sondern die haben dann irgendwann gemerkt, so ich will lieber arbeiten gehen und haben wirklich tolle Jobs auch jetzt mittlerweile mit viel Verantwortung. Und da waren wir auch sehr froh darüber, dass die Entscheidung so auch von uns gefallen ist und von denen gefallen ist. Und es macht auch keinen Unterschied bei uns, ob die jetzt einen Bachelor, Master oder nicht haben. Und genau. Ein Doktor ist ein Bundesbruder, ist ein Bundesbruder. Und bei uns ist das so, wir haben halt den goldenen Weg bei uns in der Satzung. Das heißt, wenn du Bachelor, Master machst, dann bist du automatisch für Lister im nächsten Semester. Dann kann die Altherrenschaft nichts groß machen. Da musst du aber dann noch den Job halt haben, damit du aus dem Philister dann rauskommt oder Status rauskommst, um dann halt alter Herr zu werden. Wenn du Bachelor machst, dann hast du nochmal so eine Frist, glaube ich, von 3 Jahre, die du dann Philister sein musst. Also da musst du auch aktiv das Studium auch beenden und dann darfst du Philister werden, aber das geht nicht sofort und das ist auch ein bisschen mit Hürden. Es soll auch ein bisschen so abschrecken, nur mit Bachelor zu machen. Und sonst ist halt die Möglichkeit bei Sonderfällen halt, dass man auch eine Ausnahme macht, dass die dann halt einen sehr langen Zeitraum Philister sind und dann halt alte Herren werden können. Aber von uns ist halt wirklich so, wir wollen halt, dass die Leute ihr Studium abschließen. Ne? Also das ist bei uns genau absolut wichtig.
Das ist genau dasselbe. Und ich stimme dir da auch völlig zu. Also da kategorisch zu sein und zu sagen, egal wie toll der ist und egal wie gut der unseren Bund über Jahre unterstützt hat, der muss auf jeden Fall raus. Das wird auch ich wirklich nicht gut heißen. Und wir haben auch, genau wie du sagst, schon diese Fälle gehabt, wo wir mit absoluter Überzeugung gesagt haben, jawohl, und der bleibt dabei. Ich finde, man muss aber diesen, aus der Satzungsperspektive, darf man dieses Tor nicht zu weit aufmachen, dass es eine gewisse Unsicherheit gibt, ob das klappt. Das hat dann idealerweise den Effekt auch für andere, den es für mich hatte.
Ja, das mit den Quoren ist eine gute Idee. Nächstes Mal die Geschäftsordnung abstimmen dürfen auf dem Book, dann werde ich das mal anbringen. Ja, du hast, lass uns noch mal kurz noch ein letztes Thema ansprechen. Und zwar, du arbeitest ja auch in der IT. Du bist ja Diplom-Informatiker. Du hast ja dein Studium ja auch dann irgendwann ja auch fertig gekriegt, nachdem du dann gesagt hast, okay, jetzt bin ich lang genug Amine, dann mache ich das fertig. Du hast ja auch bei einem internationalen Computergiganten gearbeitet und du hast auch Patente angemeldet, habe ich gesehen.
Das ist richtig.
Ziemlich cool. Also, was gibt dir die IT-Welt und was hast du vor allem aus deiner aktiven Zeit mitgenommen, wo du jetzt jeden Tag dann dein Mann stehst in der
also,
IT-Welt?
Genau, also man muss dazu sagen, das mit den Patenten, das klingt total hochtrabend und es ist auch ehrlich gesagt, das macht mal Spaß, das dann irgendwo zu droppen. Aber es ist schon so, dass man Patente in der IT-Welt ein bisschen separat bewerten muss. Also es gibt berühmte Patentstreitigkeiten, Apple, Samsung um die runden Ecken von den Apps und was es da nicht alles gab. In der Regel geht es dann darum, die Vergleiche, die außergerichtlichen Vergleiche möglich zu machen. Und das geht ehrlich gesagt nach, ich habe so einen hohen Stapel Patente und ich habe so einen hohen Stapel Patente und wahrscheinlich verletzen wir uns gegenseitig. Mhm. Also gibt es einen außergerichtlichen Vergleich. Der Grund, warum kleine wie große IT-Firmen stark in das investieren, was da als Patent Wall beschrieben wird, ist schlicht und einfach das, dass es schwerer ist, sie aus dem Markt rauszuklagen, was leider viel zu gerne gemacht wird, wenn man dann eben nicht in diese Patent Wall investiert. Das bedeutet, wenn man in großen wie kleinen IT-Software-Schmieden arbeitet, dass man in der Regel sein Gehalt ein bisschen aufbessern kann, indem man in das Thema Intellectual Property viel investiert. Und es gibt in der Regel Boni für angemeldete Patente.
Ja, cool.
Und das ist natürlich dann eine nette Freizeitbeschäftigung, wenn man gerade nichts zu tun hat. Dann hockt man sich hin. Und es klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber es ist tatsächlich so, in der Regel kann man aus allem, was man so gerade bearbeitet und so ein paar Stunden drüber nachgedacht hat und so nicht so richtig auf die gute Lösung gekommen ist, da drin versteckt sich mit ziemlich Sicherheit was, was man dann Richtung Patent verarbeiten kann. Natürlich, wenn man dann auch auf eine gute Lösung kommt.
Ja, nicht schlecht. Also wir haben uns in der Gotia keine große Altherrenschaften. Wir haben auch nicht wirklich berühmte alte Herren, aber wir haben einen alten Herrn bei uns in den 60ern gehabt, der hat das Patent auf die Zusatztanks entwickelt. Und zwar, der hat in den 20er Jahren, bevor es Gotia gab, der ist als alter Herr noch Zweitbandträger bei uns geworden, hat er für die Landwirtschaft, für die Traktoren Zusatztanks entwickelt, damit die länger auf den Feldern fahren können. Und in den 30er cool. Jahren ist man dann auf die Idee gekommen, die kann man ja an Kampfflieger anbauen, damit die Kampfflieger weiter fliegen. Und das ist von einem Goten eine Erfindung, wo wir auch stolz drauf sind. Also bei jedem Kampfjet, den du heute siehst, wo ein Zusatztank dran ist, das ist Gotentechnologie irgendwo. Ja. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Das ist der Einzige, den wir da haben, der da hervorsticht.
Also von den Sachen, die ich angemeldet habe, da kann ich leider nicht mit so was einfach zu erklärendem hier brillieren. Das sind dann wirklich so Sachen, so deep in interne Sachen von moderner Datenbanktechnologie, wo es dann um Command Processing geht und wie man da Synchronisationsmechanismen erzeugt. Das ist, glaube ich, eher was für das höhere Semester.
Definitiv. So, zum Schluss, Stefan. Wenn du heute ein Buch über dein Corpo-Leben schreiben müsstest, welchen Titel würdest du ihm geben?
Es gibt ja hier von Carsten Hohage den berühmten Titel Männer-WG mit Trinkzwang. Ich glaube, das liegt schon recht nahe dran.
Der war ja in Folge 3 schon bei mir.
Richtig. Ich glaube, das ist echt so eine Pflichtlektüre, die man so mit einem lachenden und einem weinenden Auge gleichzeitig durchlesen kann und sich überall wiederfinden kann.
Das Interview mit dem war wirklich ein Interview mit einem Idol von mir, muss ich sagen. Also ich habe dieses Buch damals in einer Nacht durchgelesen. Ich habe auf Schlaf verzichtet und ich habe sie wirklich von der ersten Seite bis zum letzten in einem Rutsch durch.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich es in einer Nacht gelesen habe, aber vom Feeling her war es sehr, sehr ähnlich. Um dir noch einen Titel zu geben, der wahrscheinlich vielleicht mehr zu mir passt. Schwierig zu sagen. Glaube ist es so eine Art, schwierig zu sagen. Mir fällt gerade echt nichts Gutes ein. Ich denke gerade viel an das Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber mir fällt da jetzt einfach nichts Griffiges ein, weil letztendlich ist es das, was am meisten für mich an der Stelle stattgefunden hat. Der Stefan, der da mit 19 Jahren aktiv wurde, und der heute hier in diesem Podcast sitzt, das sind zwei völlig verschiedene Menschen. Gar nicht, weil es irgendein Brainwashing gab, sondern weil
Journey im Ohr, was vom Land kommt.
Weil ich mich an diesem Bund auch gerieben habe und die sich an mir. Und ich denke, dann haben wir uns gleich alle zusammen um einiges weiterentwickelt.
Sehr schön. Gaudiamus igitur.
Sozusagen.
Ja, das war wieder eine spannende Folge von Laberlümmel, der Corpo Talk. Ein herzliches Dankeschön an unseren heutigen Gast Stefan für das inspirierende Gespräch.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.